Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Wer fliegt, belastet das Klima. Wer einen Verbrenner fährt, sowieso. Und wer ein Elektroauto kauft, gehört offenbar zu den Guten. Zumindest könnte man diesen Eindruck gewinnen. Doch wie entstehen solche Bilder eigentlich? Viele haben das Gefühl, nicht mehr nur informiert, sondern zu einer bestimmten Entscheidung gedrängt zu werden. Hinter vielen Kampagnen und politischen Maßnahmen steckt ein Konzept mit dem Namen Nudging. Menschen sollen durch psychologische Anstöße ihr Verhalten ändern, ohne dass Verbote ausgesprochen werden. Wir haben uns bereits über mehrere Wochen hinweg mit dem Thema CO2 und den ganzen Themen und Auswirkungen beschäftigt. Heute schauen wir auf das Thema Klimanudging. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Holger Tuss, Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dr. Tuss, der Begriff Nudging wird immer häufiger oder zumindest regelmäßig verwendet. Was versteht man darunter?
Das ist ein englischer Begriff, der etwas verschleiern soll. Einer der wichtigen Popularisierer ist der amerikanische Jurist Cass Sunstein. Das gibt auch eine direkte Verbindung von ihm zu unserer politischen Situation, denn der ist in der Zeit von Angela Merkel 2015 auch mal Besucher im Kanzleramt gewesen. Und anschließend gab es eine erste Stellenausschreibung, wo also Referenten für das Kanzleramt mit Zitat hervorragenden psychologischen, soziologischen und anthropologischen, verhaltensökonomischen und auch verhaltenswissenschaftlichen Kenntnissen gesucht worden sind. Das habe ich jetzt abgelesen. Aber das war damals sogar eine Meldung in der Bild-Zeitung und damals ging eigentlich dieses Nudging auch in Deutschland los. Nudging heißt also anstupsen. Man möchte also mit freundlich geschriebenen Briefen und moralischen Zeigefingern Menschen dazu bringen, irgendwas zu machen, was eigentlich nicht in ihrem Interesse ist, sondern im Interesse der Regierung.
Dass die Regierung natürlich ihr Interesse durchsetzen möchte, das ist völlig klar. Aber wo liegt aus Ihrer Sicht denn die Grenze zwischen einer legitimen Information oder auch politischen Willensbekundung für die Bürger und der Regierung und einem gezielten Anstupsen in eine bestimmte Richtung?
Also allgemein kann man sagen, dass dieses Anstupsen eigentlich immer auf Lügen beruht. Ja, wenn also, wie neulich dieser Fall von dieser Frau Fernandes, eine Internetkriminalität erfunden wird, die nachweislich gar nicht existiert und auf der anderen Seite tägliche Vergewaltigungen beiderlei Geschlechts vollkommen ignoriert werden und dann ein Gesetzesentwurf durchgesetzt werden soll. Also das wäre so ein Fall von Nudging, glaube ich, wo jeder sehen kann, dass das nicht im Interesse der allgemeinen Bevölkerung sein kann, wenn also reale Vergewaltigungen ignoriert werden und erfundene Vergewaltigungen dazu verwendet werden, um das Internet weiter abzuwürgen.
Schauen wir mal auf den Bereich, in dem diese Form der Verhaltenslenkung besonders häufig diskutiert wird, nämlich dem Klimaschutz. Und da geht es oft ganz um konkrete Entscheidungen im Alltag, zum Beispiel beim Autokauf oder bei der Wahl des Verkehrsmittels. Welche Beispiele für Nudging-Maßnahmen beobachten Sie aktuell besonders häufig im Zusammenhang mit Klimaschutz und Mobilität?
Also aktuell ist das Thema eigentlich ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das sind ja nur noch bestimmte Milieus, die sich darum kümmern. Also diese klassischen Luisa Neubauers dieser Welt, die halt ständig alles nach irgendwelchen frei erfundenen Klimaschutzkriterien bewerten. Aber das gibt es natürlich schon. Wir sehen ja beispielsweise, wenn man Autos mietet oder Flüge bucht, dass man da irgendwelche CO2-Kompensationen freiwillig anklicken kann und so. Das dient ja einerseits schon zur Bewusstseinsbildung, aber andererseits ist es natürlich auch ein Weg, Geld zu machen. Und es sind immer Lügen, die da eine Rolle spielen, denn Kohlendioxid ist das Gas des Lebens, das ist kein Giftgas und wer das reduzieren will, hat das alles nicht verstanden und führt sicher nichts Gutes im Schilde. Also das sind, glaube ich, Beispiele, die jeder kennt. Und ansonsten kann ich immer noch sagen, guckt, wo die Smileys sind oder wo man angeduzt wird. Das sind alles solche kleinen Sachen, die im Alltag zum Thema Nudging gehören.
Also Sie meinen, das Duzen im Laden, wenn ich jetzt in den Telefonladen gehe und nicht mehr gesiezt, sondern geduzt werde, das ist schon Nudging?
Nee, das ist ja das Verhältnis zwischen Bürgern. Das kann ja jeder selber entscheiden. Aber es gibt ja auch dieses sozusagen offizielle Duzen. Und gerade wenn man seinen Computer einschaltet, da wird man ja kaum noch gesiezt. Da geht es dann schon los, weil das nach Meinung dieser Nudging-Propheten halt freundlicher ist, also so ein bisschen freundschaftlich rüberkommt in der politischen Kommunikation, wenn man das so die Leute duzt. Also wie gesagt, es ist ein ganzer breiter Blumenstrauß von kleineren Sachen. Auch so ein Schild wie "Bitte fahren Sie langsam, Schüler" oder so, das ist auch Nudging. Also das ist vielleicht doch was, was man unterstützen könnte. Aber der normale Weg wäre, dort schlicht und einfach die Straße zu sperren oder ein 30-Schild hinzustellen und nicht solche Aufrufe, ja.
Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Das hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Also jeder von uns, der sich vielleicht eine kleine Bar im Keller eingerichtet hat, hat sich aus Spaß dort dieses Blechschild hingeklebt, wo drauf steht, wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. Hat es möglicherweise tatsächlich gegeben, solche Sprüche in den 40er, 50er Jahren? Oder esst weniger Weizen, wir brauchen das Essen für die Soldaten an der Front. Also was ist beim Klimanudging eigentlich das Besondere im Vergleich zu dem, was es eh schon immer gegeben hat?
Das ist gar nichts Besonderes. Also die politische Linke verwendet immer die gleichen Methoden. Also es wird dann ein bisschen angepasst. Es gibt ja auch noch das Beispiel mit dem Spinat. Ja, das passt vielleicht besser zum Klimathema, weil man dann ja da auch mit Wissenschaft argumentiert hat. Und dann ist ja irgendwann festgestellt worden, dass diese berühmte Spinat-Studie mit dem Eisen, ja, also Generationen von Kindern gequält worden sind mit der Aussage, in dem Spinat ist ja ganz viel Eisen drin, dass das auf einem Rechenfehler beruht hat. Also die ganze Kinderquälerei über Jahrzehnte war völlig umsonst. In der DDR gab es auch Nudging in dem Sinne, ohne dass das Wort bekannt war. Da gab es in jedem Gemüseladen das Schild, ist ein Ei mehr. Vorher stand das nicht da, da war die Eierproduktion nicht so gut. Ja, aber als dann die großen Hühnerfarmen dann endlich aufgebaut waren, dann gab es wieder zu viele Eier und dann sollten die DDR-Bürger damals alle ein Ei mehr essen zum Frühstück. Also wie gesagt, das hat es immer gegeben. Problematisch beim Klima ist halt, das wird verbunden mit Konsumkritik, ne? Also zu viel Konsum, zu viel Treibhausgase. Dieser Sunstein hat gesagt, und das ist übrigens auch problematisch, dass Nudging bei Umweltproblemen, und er meint damit auch Klimaprobleme, gar nicht ausreichen, weil man, Zitat, den Löwen nicht mit einer Mausefalle fangen kann. Also das heißt, die Grenze zur politischen Gewalt ist beim Nudging auch immer in Sichtweite. Also das Ding ist hochproblematisch, denn in der normalen Welt würden sich ja positive Dinge, Technologien, Maßnahmen und so weiter auf dem Wege des freien Marktes durchsetzen, weil einfach eine Nachfrage ist. Das heißt, es geht auch immer darum, Sachen zu verkaufen im wirklichen und im übertragenen Sinn, die in Wirklichkeit gar keiner braucht.
Und wenn das nicht möglich ist, wird auch mit Scham gearbeitet, wie zum Beispiel mit der sogenannten Flugscham. Was versteht man unter dem Begriff?
Naja, das ist wieder das mit dem Kohlendioxid. Ja? Also die Leute, denen wird eingebläut, dass Kohlendioxid schlecht ist für die Umwelt oder fürs Klima. Was natürlich, wie gesagt, totaler Blödsinn ist, weil das Kohlendioxid mit Sicherheit überhaupt keinen Einfluss auf das Klima hat, dann sollen die möglichst nirgendwo hinfliegen, weil ja beim Fliegen so viel Kohlendioxid freigesetzt wird. Werden dazu gebracht, sich dafür zu schämen, dass sie überall hinfliegen. Wobei das Kuriose dabei ist, dass gerade Klimaschützer am meisten fliegen, währenddessen Otto Normalverbraucher sich mal einen Flug nach Mallorca leistet oder so. Also das hat ganz viele Dimensionen, die zum Teil skurril sind, aber das ist ja ernst gemeint. Und ich glaube übrigens, um mal eine Verschwörungstheorie zu erfinden, spontan, dass es mittlerweile den Obertanen gar nicht mehr so passt, dass die Bevölkerung mal sieht, dass in anderen Ländern das Wirtschaftswachstum durchaus noch da ist und dass die Leute dort bestimmte Dinge eben anders machen und anders sehen. Also ich denke, so eine ideologische Dimension ist da auch noch mit vorhanden bei dieser Flugschamdebatte.
Unser ganzes Thema hat ja eigentlich eher eine gesellschaftliche und psychologische Dimension. Was die gesellschaftliche Entwicklung angeht und die gezielten Kampagnen, die hier laufen und bei der öffentlichen Kommunikation, das lässt sich ja eigentlich fast gar nicht mehr auseinanderhalten. Also was hier öffentlich kommuniziert ist und was gezielte Kampagnen ist oder was von den Leuten selbst kommt, weil der Klimasprech so in Fleisch und Blut übergegangen ist, oder?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon weiter, sagen wir mal 2019, wo also jeden Tag Greta Thunberg in den Medien vorgekommen ist. Ich lebe ja hier in Mitteldeutschland, also hier gibt es weder Flugscham noch sonst irgendwas. Und wenn Nudging angesagt ist, machen die Leute auch gern mal das Gegenteil. Also wenn irgendwo eine gewisse Partei mal über die 40% raus ist, da ist mit Nudging und Flugscham das nicht mehr weit her. Also da finden sehen sie kaum noch jemanden. Aber mir ist das natürlich klar, wenn ich nach Berlin komme oder Hamburg, da dominieren ganz andere Milieus. Und unter den progressiven Menschen in diesem Land ist das dann ein Riesenthema. Aber wie jede Sekte zerfällt das dann eben auch wieder in unterschiedliche Richtungen. Also ich glaube, der Höhepunkt von diesem Nudging ist inzwischen überschritten. Ich glaube, es ist jetzt eine, und es ist auch überall zu sehen, es ist eine neue Phase schon wieder, weil so einfache Nudging-Maßnahmen sich auch abgenutzt haben. Und das sieht man ganz deutlich bei diesen spontanen Protesten, wie damals bei dieser Colleen Fernandez-Geschichte, wo dann diese spontanen Demos dann auf einmal stattgefunden haben. Und da waren praktisch unter den Organisatoren ausschließlich SPD-Mitglieder. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die Tagesschau hat dann so spontane Gruppen gezeigt, die das spontan organisiert haben. In Wirklichkeit waren das alles SPD-Politikerinnen. Und die ganzen Leute, die da standen, wurden dann über solche parteinahen Verteiler aktiviert. Und die Ministerin war zufällig auch von der SPD. Das heißt also, man hat jetzt, um das Nudging zu verstärken, über diese Demokratieförderprogramme sich irgendwie noch so Strukturen aufgebaut, um dann noch die entsprechenden Bilder zu erzeugen. Das ursprüngliche Nudging, sagen wir mal von 2015 fortfolgende in der Ära Merkel, war ja noch wenig sichtbar. Also da wurden ja relativ wenig Bilder produziert. Also da sind wir jetzt schon weiter in einem ganz problematischen Sinn.
Das heißt, wir sind schon in der nächsten Stufe. Was kommt Ihrer Meinung nach als nächstes?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich stinkreich und hätte schon ein paar Bücher drüber geschrieben. Es ist halt die Frage, ob die Leute sich das weiter gefallen lassen. Es gibt ja auch den Spruch, dass beim Geldbeutel der Spaß aufhört. Denn das ist ja, diese Taschenspielertricks, die da angewendet werden, führen ja in der Regel dazu, dass man auch Sachen bezahlen muss, die man gar nicht braucht. Und da werden dann meistens die Menschen aufmerksam. Es gab so Aufsätze über Nudging, also von Nudging-Befürwortern. Da wurde auch über Experimente philosophiert, mit denen man ziviles, gesellschaftliches Verhalten sozusagen ändert. Und ich glaube, auch das ist dann der nächste Punkt, wo die Menschen dann sagen, ich lasse doch mit mir keine Experimente machen und so. Also ich glaube, der Höhepunkt von Nudging ist überschritten. Es ist zu erwarten, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster, dass das mit dem Nudging demnächst aufhört und dass der Staat wieder eher zu klassischen Polizeimethoden zurückkehrt. Sehen wir ja auch schon, Stichwort Bademantel und so, um seine aberwitzigen Projekte durchzusetzen und vielleicht wieder von diesem Nudging Abstand genommen wird.
Um das mal auf den Punkt zu bringen, das Nudging hört deswegen auf, weil es ineffektiv ist und die Leute die Lügen und die Halbwahrheiten diesbezüglich durchschauen oder zumindest nicht darauf reagieren. Und deswegen greift der Staat auf repressivere, handfestere Maßnahmen zurück. Verstehe ich Sie richtig?
Genau, also um das noch zu erwähnen, die Reichweite und die Durchschlagskraft der alternativen Medien wird ja auch immer größer. Wenn ich jetzt sage, in der Tagesschau haben sie diese SPD-Politikerin gezeigt Anfang des Jahres, da muss man ja auch dann die Gegenfrage stellen, wer hat das überhaupt noch gesehen? Auf der anderen Seite steigt aber der Druck mit diesen Problemen, die wir alle haben. Und da ja keinerlei Reformbereitschaft zu sehen ist, wird man dann eben auf politische Gewalt zurückgreifen. Und das ist ja zum Teil schon zu sehen.
Sagt Dr. Holger Tuss, Präsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte sehr.